NDR Info Hintergrund.
Ja, herzlich willkommen zum Herrenhäuser Forum Mobilität und Weltgesundheit mit dem Tropenmediziner und Leiter der klinischen Infektiologie am Universitätsklinikum Würzburg, Professor August Stich an meiner Seite, und dem Epidemiologen und Gesundheitswissenschaftler Professor Oliver Razum von der Universität Bielefeld, der unter anderem zu globaler Gesundheit und der gesundheitlichen Versorgung von Migrantinnen und Migranten forscht. Ich bin Ulrike Heckmann. Mobilität und Weltgesundheit, eine Perspektive, die vielleicht erst einmal überrascht, aber wir haben ja bei Corona immerhin erlebt, welchen Einfluss Mobilität haben kann, wie schnell das Virus damals um die Welt getragen wurde. Gerade mal 2 Monate hat das gedauert. August Stich, ist unsere zunehmende Mobilität eine Gefahr für die Weltgesundheit, wie das der Titel ja auch suggeriert, oder war Corona nur ein extremes Beispiel?
Corona war sicher nicht ein extremes Beispiel, sondern das ist das, was wir eigentlich seit Jahren erwartet haben. Also wir haben uns tatsächlich immer wieder auf Pandemien vorbereitet. Wir haben jetzt nicht erwartet, dass es ein SARS-Coronavirus ist, sondern Influenza war so ein heißer Kandidat oder andere. Dass so etwas passiert, ist vorhersehbar gewesen. Und ich glaube, dass in der Mobilität jetzt nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance ist. Wir leben einfach in einer Zeit der Globalisierung. Die Wege werden kürzer, es wird alles auch schneller. Das wird jeder von uns auch so am eigenen Leibe spüren. Und wir müssen damit umgehen lernen. Es ist eine Herausforderung unserer Zeit.
Welche anderen Beispiele, Oliver Razum, fallen Ihnen denn ein, wenn man mal so in die Geschichte guckt, was die Ausbreitung von Krankheitserregern betrifft, wo wir uns einiges für die Diskussion heute auch abgucken können?
Wir Epidemiologinnen und Epidemiologen denken sehr häufig über die Cholera nach. Heute kein Problem mehr in den wohlhabenden Ländern aufgrund des guten hygienischen Standards. Cholera war ein Problem in Europa, war ein Problem in England zu den Zeiten Charles Dickens. Denken Sie, London überbevölkert mit sehr niedrigem Hygienestandard und sehr vielen armen Menschen. Das war die Zeit, in der der Handel mit fernen Ländern intensiviert wurde, im Rahmen der Kolonialisierung, im Rahmen des Imperialismus. Es gab einen zunehmenden Schiffsverkehr zwischen dem Gangesdelta und England. Und im Gangesdelta war Cholera endemisch. Das heißt, dort ist Cholera regelmäßig vorgekommen. Mit den Schiffen kam die Cholera nach England, hat sich dort unter den schlechten hygienischen Bedingungen rapide ausgebreitet und keiner wusste, woran das eigentlich liegt. Das war eine Zeit, in der noch nicht klar war, dass es Bakterien sind, die diese Erkrankung hervorrufen. Man hatte den Verdacht, es sind Miasmen. Miasmen sind Ausdünstungen aus dem Boden. Und man hatte die Idee, wenn man die Böden trocken legt, dann kann man diese Krankheit verhindern, was natürlich nicht funktioniert hat, wie wir heute wissen. Das Interessante war, dass John Snow, ein englischer Arzt, angefangen hat, darüber nachzudenken, wie kann man denn anhand von Zahlen und Daten untersuchen, wer ein besonders hohes Risiko einer Erkrankung hat und wer nicht. Und auf diese Art und Weise hat er herausgefunden, dass das Problem ein Teil der Wasserversorgung war. Der Teil der Wasserversorgung, der nur schlecht von der Abwasserentsorgung getrennt war, sodass Abwasser und Trinkwasser sich vermengt haben und damit die Cholera übertragen worden ist.
Beispiele, die immer gerne genannt werden, wenn es um Pandemien geht, sind die beiden großen Pandemien der Menschheitsgeschichte, die Pest und die spanische Grippe. Bei der Pest, die begann ja im 14. Jahrhundert, die hat letztendlich 500 Jahre angedauert bis ins 19. Jahrhundert, was einem gar nicht so klar ist, und hatte ja bei dem ersten Ausbruch damals bis zu 60% der Bevölkerung dahingerafft. Bei der spanischen Grippe waren es 50 Millionen Menschen. Welche Rolle hat da Mobilität gespielt, um nochmal dieses Stichwort aufzugreifen, was wir im Titel haben?
Also bei der Pest, wenn Sie jetzt ins 14. Jahrhundert zurückgehen, wie das anfing. Das war ein Akt der biologischen Kriegsführung auf der Krim. Da war eine belagerte Stadt, Jaffa, und die wurde beschossen, und zwar mit den Leichen von Pesttoten, die dann in die Stadt hinein katapultiert wurden, um den Verteidigungswillen der Besetzten zu brechen. Und da waren genuesische und venezianische Händler auch vor Ort, und die haben dann natürlich Panik bekommen, sind auf ihre Schiffe und sind so schnell es halt ging in ihre Heimathäfen zurückgesegelt und hatten an Bord die Ratten und den Pestfloh. Und so kam die Pest in die italienischen Hafenstädte und hat sich dann von dort mit der Geschwindigkeit eines berittenen Booten ausgebreitet. Hat Jahre gedauert, bis dann letztendlich es über Mitteleuropa hinweggezogen ist und traf dann auf Lebensbedingungen, die die Ausbreitung der Pest eben ungeheuer gefördert haben. Die mittelalterlichen Städte müssen grauenhaft gewesen sein. Der ganze Dreck wurde auf die Straße geschüttet und da waren eben die Ratten in großer Zahl und die Ratten beherbergen die Flöhe und die Flöhe haben die Pest dann übertragen und dann kann auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung stattfinden bei der Lungenpest, vor allem dann, wenn eben Menschen sehr eng dicht beieinander leben. Und das hat dazu geführt, dass vor allem in den städtischen Gebieten tatsächlich ein Drittel vielleicht, so schätzt man, der Bevölkerung innerhalb kurzer Zeit an der Pest verstorben sind.
Und dass es 500 Jahre gedauert hat, wäre sowas heute auch denkbar, dass ein Krankheitserreger sich so lange hält? Da sind wir ja deutlich weiter, würde ich
sagen. Also ich denke, denkbar ist vieles. Es müssen Faktoren zusammenkommen, da ist einmal der Erreger selber und seine, wie wir sagen, Virulenz, also seine Bösartigkeit sozusagen. Und wenn wir Influenza nehmen, dann ist das ein Virus, das wir ja kennen. Im Moment haben wir eine große Influenza-Welle in Deutschland. Aber das Virus hat durchaus auch das Potenzial, nicht nur Schnupfen und Heiserkeit zu machen, sondern oft viel mehr. Und es war der Fall bei der spanischen Grippe in der Zeit während und nach dem Ersten Weltkrieg, als letztendlich dann diese Influenza-Welle mehr Todesopfer gefordert hat als der ganze Erste Weltkrieg zusammen.
Warum war das so?
Ja, weil Sie müssen sich vorstellen, die Schiffe zum Beispiel der Soldaten, die von der Westfront zurückgefahren sind nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, die waren vollgepfercht mit kanadischen, amerikanischen, australischen Soldaten, die auf engem Raum in den Schiffen waren und eben schnell in ihre Heimat zurückdampfen wollten. Und in diesen Massenquartieren unter Deck kann sich natürlich ein aerogen übertragener Erreger ungeheuer gut ausbreiten.
Also und durch die Luft übertragen.
Über die Luft. Und damals wusste man tatsächlich noch nichts von einem Virus, sondern man hat eigentlich ein Bakterium in Verdacht gehabt und hat erst im Laufe der Zeit dann auch gelernt, was das für ein Ausbreitungsmechanismus war. Nur, was ich unbedingt sagen möchte, wenn es so heißt, ist es denkbar, dann kommen wir auf eine falsche Ebene und das ist die Ebene der Angst. Man kann mit Infektionskrankheiten ungeheuer viel Angst machen in einer Laienbevölkerung und das ist die falsche Reaktion. Wir müssen viel lernen zu diesen Erkrankungen und müssen, je mehr wir wissen, umso mehr wissen wir auch, was wir dagegen tun können.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben jetzt mehrere Beispiele. Fast immer hat der Handel da eine Rolle gespielt. Welche Ausbreitungswege müssen wir uns denn noch vorstellen? Herr Razum, das Stichwort geht ja erstmal an Sie.
Na, das Reisen ist natürlich ein potenzieller Weg, wie Viren übertragen werden können. Bei der Covid-Pandemie gab es ja einige Länder, die ihre Grenzen geschlossen haben, in der Hoffnung, damit die Ausbreitung des Virus zu unterbrechen oder die Ausbreitung bestimmter Untertypen dieses Virus, die als besonders aggressiv galten. Das sind Maßnahmen, bei denen es wenig sachbezogene Grundlagen gibt, weil bei Covid die Übertragung meistens schon stattgefunden hatte, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Regierung auf die Idee kam, den Reiseverkehr einzuschränken. Und das hat dann entsprechend mehr soziale negative Folgen als gesundheitliche positive Folgen gehabt.
Also Handel, Warenverkehr, das Reisen haben Sie angesprochen. Bleibt das Stichwort Migration. Welche Rolle spielt das bei der Ausbreitung von Krankheitserregern?
Nun, Migration ist natürlich auch eine Form des Reisens und da gibt es unterschiedliche Formen wiederum, wie Migration ablaufen kann. Sehr geordnet, wenn beispielsweise Menschen sich entschließen, in einem anderen Land Arbeit zu suchen. Das sind in der Regel besonders mutige und besonders gesunde, besonders aktive Menschen und die haben nun selten oder fast nie so schwerwiegende Erkrankungen, dass das ein Risiko für das Land darstellt, in das diese Migrantinnen und Migranten wandern. Das mag anders aussehen, wenn Menschen in einer Situation von großer Not migrieren, also flüchten. Dann kann es natürlich sein, dass sie bereits vor der Flucht, häufig aber auch während der Flucht, sich mit Krankheiten infizieren und dann hier mit einer Infektion ankommen. Das sind zum großen Teil aber sehr banale Infektionen, Hautinfektionen beispielsweise.
Ich kann das ergänzen und ein bisschen modifizieren. Also wir haben ja eine sehr toxische Diskussion da draußen in der Gesellschaft rund um das Thema Migration und Asyl und Flucht und so weiter. Wir müssen uns völlig wegbewegen von der politischen Diskussion und wirklich versuchen, das fachlich anzuschauen. Und Tatsache ist, dass Menschen vor allem aus dem subsaharischen Afrika mit einer größeren Krankheitslast beladen sind wie wir Deutschen. Also Tuberkulose, HIV, virale Hepatitiden sind einfach häufiger bei diesen Menschen. Aber was wir genauso sehen,
weil die Gesundheitssysteme weniger gut sind?
Viele, viele Ursachen. Ne? Aber was auch Tatsache ist, ist, dass wir nicht sehen, dass diese Infektionskrankheiten jetzt auf die Bevölkerung der Gastländer überspringen. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern gibt es eine Reihe von Studien auch aus skandinavischen Ländern, wo man sehr genau hinschaut, steigt denn zum Beispiel die Tuberkuloserate bei den Leuten, die in der Nähe von Asylunterkünften sind oder die mit diesen Menschen zu tun haben? Und die Antwort ist nein. Die Tuberkulose bei der deutschen Bevölkerung geht seit Jahren konstant runter. Wir sind jetzt bei einer Zahl von 2 pro 100.000 Einwohnern an Neuerkrankungen der Tuberkulose. Wenn wir Somalia anschauen, haben wir da eine Zahl von 200 bis 500 pro 100.000, also um ein Vielfaches höher. Also das Argument, die bringen uns ja gefährliche Krankheiten und sind damit eine Gefahr für uns, das stimmt nicht. Es stimmt, diese Menschen sind kränker als wir und die Konsequenz kann eigentlich nur sein, wir müssen uns mehr um die Gesundheitsversorgung dieser Menschen kümmern.
Zum Thema Migration, Sie haben ja Zahlen genannt, Herr Stich, in dem Gespräch, was wir vorher geführt haben, wie viele Menschen gerade unterwegs sind.
Naja, man kann sagen, 3% der Weltbevölkerung sind in einem Stadium der Migration aus ganz unterschiedlichen Gründen, wie gesagt wurde. Das ist auch der deutsche Austauschstudent oder der Menschen, die jetzt nach Neuseeland auswandern. Aber es sind genauso auch Geflüchtete aus furchtbar krisengeschüttelten Regionen. Es gibt 1000 Gründe und Migrant und Migrant ist nicht das Gleiche, sondern hinter jedem dieser Menschen steht ein persönliches Schicksal und eine persönliche Geschichte der Migration. Und im medizinischen Bereich da natürlich auch ein unterschiedliches Risikoprofil für Erkrankung.
Wenn wir nochmal kurz auf die verschiedenen Ausbreitungswege schauen, die wir jetzt eben besprochen haben, Herr Razum, also Handel, Warenverkehr, Urlaub, Individualreisen, Flucht und Migrationsbewegungen, was ist denn das Entscheidende, wenn wir auf die Ausbreitung von Krankheitserregern und die potenziellen Auswirkungen auf die Weltgesundheit schauen? Ist es Handel und Verkehr? Ist es summenmäßig das Größte?
Das ist von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich, das ist von Land zu Land unterschiedlich und innerhalb der Länder auch wieder sehr unterschiedlich, was den sozioökonomischen Status betrifft. Wer reich und gut gebildet ist, hat überall geringeres Risiko zu erkranken im Vergleich zu ärmeren Menschen, die unter schlechten Bedingungen leben.
Und genau das sehen wir ja auch bei uns in Deutschland. Also wir sind ja längst weggekommen von erste, zweite, dritte Welt oder die Länder da unten oder so. Das sind eigentlich despektierliche Bezeichnungen. Sondern wir sehen etwas, was sich durch alle Länder zieht, nämlich eine Schichtung von reicher und armer Bevölkerung. Es gibt auch in Deutschland Menschen, die sehr kämpfen müssen, dass sie überhaupt am Monatsende noch genügend haben. Und wenn wir dann in die Gruppe von Obdachlosen zum Beispiel blicken oder auch von eben Migrantinnen und Migranten, Asylsuchenden, dann sehen wir wirklich auch Elend im eigenen Land. Wir haben dann das Problem tatsächlich vor der eigenen Haustür. Aber wir haben genauso in einem Land wie Nigeria zum Beispiel superreiche, also obszön reiche Menschen, aber eine ganz andere Schichtung der Bevölkerung, was Armut angeht. Und Krankheiten sind eben entsprechend den sozialen Schichten auch unterschiedlich verteilt. Also kann man nicht sagen, in Nigeria sind alle krank und in Deutschland sind alle gesund, sondern wir müssen auf die Rahmenbedingungen gucken, auf die sogenannten Determinanten von Gesundheit.
Welche Erreger können denn nach jetzigem Stand für die globale Gesundheit vor allem zum Problem werden? Sind es die tropischen Infektionskrankheiten?
Das Interessante, wenn ich so sagen darf, das Schöne an der Infektiologie ist, es ist hochdynamisch. Wir wissen nicht, was morgen zur Tür reinkommt. Wir blicken auf das, was wir kennengelernt haben, schauen auf die Historie, schauen auf Jon Snow und die Cholera und die Pest. Aber was morgen sich die Evolution ausdenkt, das wissen wir nicht. Das hängt von Zufällen ab. Es sind Trends, die wir erkennen können und da brauchen wir gute Systeme, um das zu messen und können dann gewisse Vorhersagen treffen. Aber was tatsächlich passiert, ist eine Summation von auch Zufällen.
Wobei natürlich schon man sagen kann, Influenza-Viren, also die Virusgrippe, ist einer der ganz heißen Kandidaten für eine weitere schwere Pandemie. Und ganz so überraschend war das mit dem Coronavirus, dem SARS, ja, glaube ich, auch nicht. Also es gab 2012 mal eine große Katastrophenübung in Deutschland, wo alle möglichen Katastrophenszenarien, Überschwemmungen, Nuklearunfälle und so weiter durchgespielt wurden. Und da war der Erreger für eine Pandemie ein Coronavirus. Also das ist ein Thema, was die Expertinnen und Experten in der Virologie schon lange Zeit beschäftigt hat.
Weil eben dieses Virus zwei ungünstige Eigenschaften mitbringt. Das eine ist, es ist leicht über die Luft übertragbar, also auf dem Nachhauseweg in der Straßenbahn kann man sozusagen sich eine neue aerogen, also über die Luft übertragene Infektion holen. Und das zweite ist, die Infektiosität beginnt schon, bevor der Patient symptomatisch ist. Wie wollen Sie dann mit Isolationsmaßnahmen eine Epidemie eindämmen? Das geht im Grunde dann gar nicht. Und das ist das Tückische gewesen an Corona. Und das ist ein Risikofaktor, wenn das Viren aufweisen, für zukünftige Epidemien, Pandemien. Und wenn dann dieser Erreger auch noch sehr bösartig ist, also eine hohe Virulenz hat, mit einer hohen Letalität verknüpft ist, dann haben wir ein Problem.
Herr Ratzum, wie begegnen wir denn Krankheitserregern, die das Potenzial haben, sich schnell auszubreiten, sinnvollerweise? Sie haben ja gerade schon angesprochen, bei Corona hat man versucht, Mobilität zu beschränken und wir wissen, das hat nicht funktioniert.
Es gibt ja Maßnahmen, die tatsächlich wirksam sind. Wir haben bei Corona Hinweise darauf, dass das Tragen von den FFP2-Masken tatsächlich das Risiko reduziert. Wir haben die Impfung, die das Risiko nicht auf Null bringt, zu erkranken, aber die Zahl der schweren Krankheitsverläufe doch deutlich reduziert hat. Es gibt nicht die perfekte Lösung. Es gibt Maßnahmen, die wir alle ergreifen können. Und auf der anderen Seite brauchen wir ein System, das es ermöglicht, solche Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und Daten dazu zu sammeln. Wo treten sie auf? Wie viele Fälle treten auf? Weil nur das der Weg ist, am Anfang, wenn man einen Erreger noch nicht genau kennt, zu lernen, wie findet die Übertragung eigentlich statt.
Gerade wenn wir jetzt über Weltgesundheit reden, wie sieht das denn aus mit den Daten? Also welche Lehren haben wir da jetzt auch gezogen aus Corona? Denn wenn ich an Deutschland zurückdenke und an die Faxe, die zwischen Gesundheitsämtern ausgetauscht wurden, da war ja durchaus noch Luft nach oben.
Diese Luft nach oben besteht weiterhin, sowohl in Deutschland als auch weltweit gesehen. Das Problem ist, es gibt so viele Dinge, in die man investieren müsste. Und solange eine Pandemie läuft, ist der Wille immer da zu sagen, das passiert uns nicht noch ein zweites Mal. Jetzt machen wir den wichtigen Schritt in die richtige Richtung und bauen ein solches Datensystem auf. Und dann ist die Pandemie mehr oder weniger vorbei. Und auf einmal gibt's andere ganz dringende Dinge und es fehlt das Geld.
Und ein bisschen die Einsicht. Also die Leistung von Jon Snow damals im viktorianischen England war, dass er einfach erstmal auf einem Stadtplan von London Kreise gemacht hat, wo die Patienten herkamen, die mit Cholera aufgeschlagen sind. Und dann hat er eben gesehen, die clustern um einen bestimmten Pumpbrunnen. Und dann war das Lehrbeispiel der interventionellen Epidemiologie, dass er dann die Handel von diesen Pumpbrunnen abgeschraubt hat, damit er einfach funktionsunfähig war und hat damit einen dazu beigetragen, den Cholera-Ausbruch in London zu stoppen. Aber es fing damit an, diese Daten erstmal zu sammeln und auszuwerten. Also ein Credo eigentlich für ein Surveillance-System, für einen öffentlichen Gesundheitsdienst, der diese Datenerhebung durchführt und dann auch entsprechend reagiert. Was wir aber auch brauchen, und das ist jetzt mein Feld so als Kliniker, wir müssen auch im Gesundheitswesen, im kurativen Bereich Präventionsmaßnahmen machen. Und unser Problem in Deutschland mit der jetzigen Entwicklung des Gesundheitswesens aus meiner Sicht ist, dass es immer mehr unter ökonomischen Aspekten gesehen wird. Krankenhäuser konkurrieren um Patientenströme, müssen sich auf dem Markt behaupten. Das ist der falsche Weg. Wenn ein Krankenhaus jetzt sagt, wir müssen uns vorbereiten auf zukünftige Seuchenereignisse und bevorraten etwas, dann ist es betriebswirtschaftlich gesehen völliger Quatsch. Ist aber im Grunde der richtige Weg. Also braucht es ein übergeordnetes politisches System, was diese Möglichkeiten schafft. Und da sind wir tatsächlich weltweit, aber auch in Deutschland noch ziemlich weit entfernt.
Was sind denn Punkte, wo wir sagen können, okay, das ist nicht nur schädlich für die Weltgesundheit, dass wir immer schneller unterwegs sind, immer schneller von A nach B kommen? Herr Razum.
Wir haben im Bereich der Wissenschaft unglaublich viel Mobilität von Ideen, von Personen. Und das kommt uns allen zugute in Situationen wie dem Covid-Ausbruch, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus vielen Ländern ihre Daten sehr schnell ausgetauscht haben, sehr schnell ihre Erfahrungen ausgetauscht haben, in einem Maße, wie das vor 50 Jahren überhaupt nicht vorstellbar oder möglich gewesen wäre. Das heißt, Mobilität jetzt sowohl im Sinne von WissenschaftlerInnenreisen als auch von Ideenreisen hat hier einen ganz, ganz großen und wichtigen Punkt gemacht, um die Covid-Pandemie unter Kontrolle zu bekommen.
Lassen Sie mich, um so eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen an dieser Stelle, fragen, wenn wir alles richtig machen, alles berücksichtigen, was wir lernen konnten, etwa aus der Corona-Pandemie, lassen sich dann zum Beispiel Infektionskrankheiten, in denen manche ja das größte Risiko sehen, ausrotten? Die Weltgesundheitsorganisation versucht das ja zum Beispiel bei Polio. Herr Stich.
Ausrotten ist immer ein ganz hehres Ziel, das bisher eigentlich nur ein einziges Mal gelungen ist bei den Pocken. Und es war eine ganz, ganz schlimme Erkrankung, ne? 40% Letalität. Noch bis in die 50er Jahre hinein richtige Pockenausbrüche. Die letzten Patienten waren in den 70er Jahren. Da ist es tatsächlich gelungen. Ausrotten kann man eine Infektionskrankheit dann noch am ehesten, wenn sie auf den Menschen beschränkt ist. Und wenn wir einen wirksamen Impfstoff haben, der so gut wirkt, dass wir nicht 100% oder 99% oder 98% geimpft haben müssen, sondern wo zum Beispiel im Fall der Pocken so 70-80% ausgereicht haben. Wo wir scheitern mit dem Versuch der Ausrottung ist bei Erkrankungen, die eigentlich ihre Wurzel im Tierreich haben, die sogenannten Zoonosen. Und tatsächlich sind die gefährlichsten Infektionskrankheiten Zoonosen. Corona ist wohl auch, wenn es jetzt nicht von dem Labor in Wuhan entsprungen ist, auch tierischen Ursprungs. Das ist das, was eigentlich die Mehrzahl der Wissenschaftler glauben, dass es eben über verschiedene Stufen aus dem Tierreich kam. HIV ist eine Zoonose, Tollwut ist eine Zoonose, Ebola ist eine Zoonose. Und diese Krankheiten auszurotten geht im Grunde nicht, weil sie ihr eigentliches Reservoir im Tierreich haben. Also können wir sie nur kontrollieren und dafür brauchen wir Surveillance-Systeme, öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir brauchen ein gutes, kuratives, medizinisches Versorgungssystem. Und dann können wir sie beherrschen. Und da glaube ich dran. Und für mich haben Infektionskrankheiten nicht diesen angstmachenden Charakter, sondern sind eher eine Herausforderung, der wir auch uns gewachsen sehen können.
Herr Razum.
Ich glaube, die Weltgesundheitsorganisation hat 1988 einen Fehler gemacht, als sie beschlossen hat, Polio, also Kinderlähmung, soll ausgerottet werden. Das geht jetzt 30, 40 Jahre und Polio ist immer noch nicht ausgerottet. Was dabei vergessen wird, ist, Kinderlähmung war hier in Deutschland ein enormes Problem. 1952 gab es in Deutschland einen Ausbruch mit 10.000 Fällen und 800 Todesfällen an Kinderlähmung, an Polio. Sowas ist heutzutage völlig unvorstellbar. Wir sehen praktisch keine Fälle mehr. Das hat zum einen mit der Impfung zu tun, zum anderen auch wiederum mit den guten hygienischen Verhältnissen. Und das ist eigentlich ein Erfolg, den man feiern sollte. Stattdessen trauern wir dem Misserfolg von der Polio-Ausrottung nach. Und das ist politisch, glaube ich, sehr unglücklich.
Wir sprechen über Mobilität und Weltgesundheit hier beim Herrenhäuser Forum der Volkswagen Stiftung im Exploratorium in Hannover mit dem Würzburger Tropenmediziner Professor August Stich und dem Bielefelder Gesundheitswissenschaftler und Epidemiologen Professor Oliver Ratzum. Nicht nur Corona, auch Ebola, Herr Stich, Sie haben Ebola eben erwähnt, zeigt, dass Infektionskrankheiten sehr viel Wucht haben können. Den letzten Ebola-Ausbruch gab es ja 2018 im Kongo. Aber Sie haben in einem Vortrag vor 3 Jahren mal gesagt, wir hierzulande kümmern uns erst, wenn ein Fall in Europa aufgetaucht ist. Und dann sei das mediale Interesse groß, die Hektik auch. Forschungsgelder werden zusammengekratzt. Und das zeige, wie wir hier mit globalen Problemen umgehen. Warum ist das eigentlich so?
Also ich habe das wirklich erlebt. Ne? Ich war in einer anderen Mission 2014 in Sierra Leone. Da ging es um was ganz anderes. Und da hieß es aber, es ist Ebola im Land. Und es wird immer mehr. Und ich habe wirklich miterlebt, wie eine Situation aufkam, dass plötzlich klar wurde vor Ort, dieser Ausbruch ist völlig außer Kontrolle. Wir haben innerhalb von 2 Wochen eine Verdopplung der Zahlen. Und wenn Sie das jetzt weiterführen, Verdopplung heißt, das geht jetzt exponentiell nach oben. Und in Europa hat es keiner wahrgenommen. Es gab zwar Berichte, die dann natürlich nach Europa gemeldet wurden, aber es hat niemanden interessiert, weil wo liegt denn eigentlich Sierra Leone? Also brauchen wir ja nicht uns zu kümmern. Und mit einem Mal wurde das anders, als Europäer erkrankt sind. Das erste waren Missionare aus Spanien, dann englische Krankenschwestern, dann amerikanischer Arzt. Und mit einem Mal war es in den Medien und mit dem Angstthema Ebola verbunden. Und mit einem Mal fürchtete man, dass Ebola jetzt auch nach Europa kommt und auch so schreckliche Seuchenausbrüche auslöst, was nicht der Fall sein wird. Aber es wurde dann zu einem medialen Ereignis und zu einer Fülle des Sommerlochs damals. Und erst dann ist internationale Hilfe in großem Stil angekurbelt worden. Sogar die Bundeskanzlerin hat dann die Bundeswehr beauftragt, ein Drehkreuz aufzubauen. Es wurden Maschinen, wurde eine Logistikkette installiert und so weiter und so weiter. Die Quintessenz ist, es ist schwer, hier ein Engagement für die Not von Menschen in Kriegsgebieten in Afrika zu wecken, solange es uns nicht selber betrifft. Also das zeigt eigentlich uns einen deutlichen Spiegel, wie wir mit globalen Bedrohungen oder positiv formuliert mit globaler Solidarität umgehen.
Herr Ratzum, es gibt aber doch seit langem Ansätze, nicht nur über beispielsweise Tropenkrankheiten zu sprechen, sondern eine andere Perspektive einzunehmen, auch mehr die globalen Zusammenhänge zu sehen. Global Health als ein Stichwort. Beschreiben Sie uns ein bisschen, was hat sich da verschoben? Erstmal eine Perspektive und dann gleich die mitgestellte Frage, warum verfängt das noch nicht in der Praxis?
Ich würde es gern an dem Beispiel Ebola illustrieren und in einzelnen Punkten aufgreifen, in anderen Punkten ergänzen, was August Stich gerade gesagt hat. Ebola ist eine Viruserkrankung und die kann man auf ganz unterschiedlicher Ebene betrachten. Auf der Ebene des Virus, wie schafft es ein Virus, so dramatische Krankheitssymptome auszulösen? Das kann man auf der Ebene der individuellen Patientin oder des individuellen Patienten betrachten. Wie kommt es, dass sich jemand ansteckt? Was sind die Übertragungswege, ist dann der nächste Schritt. Behandlungsmöglichkeiten müsste man da noch nennen. Und dann ist die Frage, wie kommt es, dass es in manchen Ländern sich so explosionsartig ausbreitet? Und da sind wir bei einer ganz anderen Perspektive. Da sind wir wieder bei der Perspektive der sozialen und ökonomischen Situation, in der die Menschen sind. Ebola ist ein Indikator dafür, dass ein Gesundheitssystem überhaupt nicht funktioniert. Und das ist dann wieder die Perspektive, die von der individuellen Ebene weggeht auf die Ebene des Gesundheitssystems. So können Sie Gesundheitsprobleme auf ganz unterschiedlichen Ebenen betrachten und Sie können dann noch einen Schritt weitergehen und überlegen, wie kommt es eigentlich, dass sich Menschen anstecken? Es ist ja, wie August Stich schon gesagt hat, eine Krankheit, die ursprünglich in Tieren vorkommt. Die wird dann auf Menschen übertragen, wenn die Tiere geschossen werden und geschlachtet werden. Das passiert in westafrikanischen Ländern beispielsweise dann, wenn Fischer keine Fische mehr fangen können. Dann gehen sie in den Wald, machen Bushmeat, also schießen Tiere, sammeln Fledermäuse und so weiter. Und warum fangen die Fischer keine Fische mehr? Weil große Fangflotten, zum Teil EU-Fangflotten, zum Teil chinesische Fangflotten, die Meere um die Küste Westafrikas buchstäblich leer fischen. So haben sie ganz unterschiedliche Perspektiven auf eine Krankheit, auf einen Erreger. Und das ist das, was dann zu einem globalen Blick führt über die einzelne Patientin, über den einzelnen Patienten hinaus.
Und was dann hierher vermittelt wird, ist das Angstthema Ebola. Ich habe vor Ebola keine Angst, weil man lernen kann, wie man damit umgeht. Wenn Sie jetzt Ebola hätten, könnte ich mich mit Ihnen so unterhalten, ohne jede Art von Schutzkleidung. Ebola im Gegensatz zu Covid-19 fliegt nicht durch die Luft, sondern ich muss direkten Kontakt zu Körperflüssigkeiten des Erkrankten haben. Ebola wird auch immer infektiöser, je länger der Krankheitsverlauf ist. Das heißt, der Patient, der Kontakt hat, der aber noch keine Symptome hat, ist nicht ansteckend. Also Sie sehen, mit Ebola kann man umgehen. Man braucht halt Botschaften, die grundlegende Hygienemaßnahmen implizieren und dann kann man Ausbrüche auch beherrschen.
Haben wir denn da nicht auch alle aus der Corona-Berichterstattung eine Menge gelernt, wie man Risiken einschätzt, dass man da genauer hinschauen muss?
Also jeder von uns hat ja seine eigene Geschichte, wie er durch die letzten 4 Jahre gegangen ist. Für mich war anfangs 2020, so März, April, wie klar wurde, wir kriegen eine Pandemie, spürbar, dass wirklich so eine Art Pionierstimmung da war, dass man zwar sich einschränken musste, dann war plötzlich der Lockdown in den Schulen und so, aber man hat irgendwie versucht, zusammenzuhalten, das Pflegepersonal wurde beklatscht, man hat sich überlegt, kommen die Nachbarn denn zum Einkaufen, kann ich denen was mitbringen, vor die Tür stellen. Das war schon eine besondere Stimmung. Und mit einem Mal kam ein großes Kommunikationsdesaster, eine Kakophonie sozusagen der Experten und mit einem Mal auch ein ganz großes Misstrauen in Teilen der Bevölkerung. Bis zum heutigen Tag, dass ein Viertel unsere Mitbürger nach wie vor nicht wahrnehmen wollen können, dass Impfung wirklich was Positives ist. Und das hat mich dann wirklich überrascht, dass es nicht gelungen ist, obwohl die Daten und Faktenlage eine recht klare Sprache gesprochen hat, das jetzt in die allgemeine Bevölkerung gut zu kommunizieren. Und da frage ich mich dann schon, wie wollen wir dann, wenn wir nicht mal das schaffen, wo wir ja auch Epidemiologen als Grundlage der Datenauswertung nutzen können, wie wollen wir das schaffen mit den wirklich großen Herausforderungen wie Klimawandel, wo ja dann auch wieder ein großer Teil der Bevölkerung sagt, stimmt ja gar nicht, gehen Sie raus, wie kalt es draußen ist. Und mit einem Mal merkt man, Wissenschaft ist nicht das Einzige, was wir brauchen. Wir müssen auch in der Lage sein, Menschen zu erreichen, Vertrauen zu schaffen, mit Menschen richtig zu kommunizieren, Wissenschaft auch verständlich zu machen. Und da, das ist eine meiner Lehren aus der Corona-Zeit, da haben wir noch Nachholbedarf.
Was sind denn die größten Herausforderungen für die Weltgesundheit, wenn wir, so wie es im Ankündigungstext auch zu lesen war, stabile und verbesserte Gesundheitsversorgung weltweit gewährleisten wollen? Vielleicht ergänzen Sie, Herr Razum.
Ich bin wieder bei meinem Thema soziale Ungleichheit und Gesundheit. Wir sehen überall auf der Welt, dass die sozialen Bedingungen einen wesentlichen Einfluss auf die gesundheitlichen Chancen von Menschen haben. Und das ist ein Faktor, der immer wieder unterschätzt wird. Und es geht immer wieder um die Frage Viren und Virenfernhalten. Alles wichtig, aber dem liegt zugrunde enorme Ungleichheit innerhalb Deutschlands, zwischen Ländern, zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Das sehe ich als die große Herausforderung.
Sehe ich ganz genauso. Und das Zweite, was jetzt auf uns zurollt, zweite große Herausforderung, ist der Klimawandel oder die Klimakatastrophe. Wir sind die letzten Menschen auf der Welt, die bereits die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen.
Mit Folgen für die Mobilität, um das Stichwort hier noch zu nennen.
Folgen für die Mobilität. Aber die noch was dagegen tun könnten. In absehbarer Zeit, wenn nichts geschieht, sind die entsprechenden Kipppunkte erreicht und dann werden unaufhaltsame Mechanismen in Gang kommen, deren Folgen wir noch nicht absehen können. Ich will keine Angst machen hier, aber ich will einfach Dinge beim Namen nennen.
Sie haben ja auch gesagt, dass wir in den nächsten Jahrzehnten eine deutliche Veränderung unseres Krankheitsspektrums überall auf der Welt haben werden, was ja damit mit dem Klimawandel vermutlich auch zusammenhängt. Ja. Was kommt auf uns zu?
Als Infektiologe sage ich natürlich immer gleich zuerst die Infektionskrankheit, die asiatische Tigermücke, die sich ausbreitet und damit die Gefahr tropischer Virusinfektionen wie Dengue und Chikungunya und Zika. Das ist aber das kleinste Problem. Viel größer sind beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Hitzeperioden, dann Lungenerkrankungen durch die zunehmende Feinstaubbelastung. Und da rede ich nicht nur über die Grenzwerte jetzt in deutschen Städten, sondern international. Wenn Sie in die indischen Großstädte gehen, haben Sie eine um den Faktor 100 größere Feinstaubbelastung in der Atemluft, dementsprechend eine rapide Zunahme von Lungenerkrankungen. Dann Zunahme von Allergien. Verlängerte Blühperioden von Pflanzen führt dazu, dass Leute, die jetzt allergisch reagieren, wesentlich länger im Jahresverlauf Symptome haben. Dann ansteigender Meeresspiegel, das ist jetzt für Hannover kein Problem, aber das ist für Länder wie Bangladesch eine Frage des Überlebens oder für pazifische Inseln. Also sie kommen auf eine Fülle von Dingen, die wirklich ganz konkrete Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Wir werden es sehen in den nächsten Jahrzehnten, dass sich das Krankheitsspektrum deutlich verändern wird.
Bleiben wir nur ganz bei dem Beispiel nochmal eben. Wir haben gehört, asiatische Tigermücke beispielsweise, Ausbreitung von Infektionskrankheiten darüber. Brauchen wir Kontrollen unserer sozusagen Mobilitätsströme? Kontrollen hat es etwa im Hamburger Hafen gegeben, um zu gucken, werden Mücken über Handelsschiffe hingebracht? Macht sowas Sinn oder? Wir erinnern uns an Corona, die Kontrollen an Flughäfen. Herr Razum, was sagen Sie als Epidemiologe?
Es gibt Maßnahmen, die unmittelbar einleuchtend klingen, aber eigentlich keine Wirkung haben. Solche Maßnahmen sind beispielsweise so Fiebermessgeräte an Flughäfen aufzustellen. Das hat man bei früheren Pandemien immer wieder probiert, ohne dass das die Übertragung von einem Land ins andere Land wesentlich reduziert hätte. Und wie gesagt, Grenzschließungen bei Corona kommen einfach zu spät. Das heißt, es ist bei jeder Erkrankung immer wieder neu die Frage, gibt es Maßnahmen, die die internationale Übertragung reduzieren können oder gibt es die nicht? Hat man die entsprechende Evidenz oder hat man sie nicht? Was nicht hilft, ist der gesunde Menschenverstand. Also man müsste doch dieses tun oder jenes tun, weil oftmals genau für diese Maßnahmen keine Belege da sind, dass die tatsächlich wirksam sind.
Wer ist denn eigentlich bezogen auf die Verbesserung der Weltgesundheit, wenn wir nochmal das Stichwort aufgreifen, entscheidender Akteur oder Akteurin, wer gibt die Ziele vor?
Also ich bin schon ein Fan des Prinzips der Weltgesundheitsorganisation, die eigentlich vieles Tolle geleistet hat in der Vergangenheit. Allerdings, wenn jetzt zum Beispiel ein amerikanischer Präsident wiedergewählt wird, der sich als Gegner der WHO geoutet hat, dann kann man sich vorstellen, dass genau da wichtige Elemente zum Schutz der Weltgesundheit geschwächt werden. Ich denke, wir brauchen schon Einrichtungen, an denen die epidemiologische Auswertung zentral durchgeführt wird, die eine globale Sichtweise haben. Die WHO ist da ein Beispiel, aber auch das Deutsche Robert-Koch-Institut hat da schon wirklich sehr Gutes und sehr Bahnbrechendes geleistet. Aber dann gibt es eben auch wissenschaftliche Institute, wo immer wieder auch neue Wege beschritten werden und mit neuer Methodik auch experimentiert wird.
Wo ist denn die deutsche Gesundheitspolitik vor allem gefordert, auch mit Blick auf Deutschlands Rolle in der Welt und den Anspruch, zur Weltgesundheit beizutragen?
Die große Herausforderung ist, dass die Ministerien, die etwas damit zu tun haben, zusammenarbeiten. Und da tun sich Ministerien überall auch in diesem Lande.
Aber geschieht das nicht in vielen Feldern derzeit auch? Gerade auch, wenn wir über Global Health-Ansätze reden, zumindest Papiere gibt es, wo man liest, dass es viele Kooperationen gibt.
Richtig, es gibt die Papiere, aber die Kooperationen sind deutlich schwächer ausgeprägt als die Papiere. Also es ist in diesem Falle das Bundesgesundheitsministerium, es ist das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, es ist das Landwirtschaftsministerium und letztendlich auch die Ministerien, die mit der Außenpolitik zu tun haben. Das heißt, es ist ein... Wie Gesundheit halt ist, Gesundheit ist interdisziplinär und es müssten diese Ministerien alle zusammenarbeiten und eine entsprechende Wirtschaftspolitik machen, Landwirtschaftspolitik machen und Außenpolitik machen, die der globalen Gesundheit zuträglich ist. Damit tun sich die Ministerien bis heute schwer, trotz der entsprechenden Papiere.
Ich greife noch mal ein paar Stichworte auf, was auch geschehen muss, welche Herausforderungen eigentlich auf das Gesundheitssystem zukommen, dass wir es mit ungewohnten Krankheitsbildern zu tun haben und auch einem erhöhten Bedarf an zum Beispiel Traumatherapien, die Druck ausüben auf die psychosoziale Versorgung hier bei uns. Auf meine Frage bezogen, welche Herausforderungen kommen da auf das deutsche Gesundheitssystem zu? Vielleicht sagen Sie zu den beiden Punkten noch mal was, Herr Ratzum.
Ich greife den zweiten Punkt auf, die Frage nach der Herausforderung für das Gesundheitssystem. Wenn es hier um das Thema Psychotherapie geht, ist vermutlich gemeint die Herausforderung dadurch, dass Menschen mit traumatischen Erlebnissen, mit Traumata nach Deutschland zuwandern oder als Geflüchtete hierher kommen. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem, weil wir in dem Bereich tatsächlich eine Unterversorgung haben, hatten schon bevor Geflüchtete nach Deutschland kamen mit langen Wartelisten. Und zusätzlich ist ja eine große Herausforderung ist, eine Psychotherapie anzubieten, wenn Therapeut oder Therapeutin und Patient oder Patientin unterschiedliche Sprachen sprechen. Das heißt, hier ist die Herausforderung, neue Wege zu finden, Wege, die vielleicht nicht in das bisherige Modell hineinpassen, dass es Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten mit einer langjährigen Ausbildung sind, die hier unmittelbar Hilfe leisten, sondern da brauchen wir alternative Modelle. Und das ist wieder eine große politische Herausforderung. Da geht es natürlich auch um Geld und um die Frage, wer darf was. Und da muss man in diesem Bereich, glaube ich, sehr, sehr offen über neue Lösungen nachdenken, die es ermöglichen, eine gute, angemessene Therapie für kurze Zeit zumindest und die große Zahl der akut zu versorgenden Menschen sicherzustellen.
Sie sind beide Mediziner. Ist denn der medizinische Nachwuchs gut genug ausgebildet für die Herausforderung, über die wir jetzt heute Abend gesprochen haben?
Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, genau da auch Ausbildung zu ermöglichen. Der Trend, der im Moment in der Gesundheitsversorgung in Deutschland ist, ich hatte es vorhin schon etwas erwähnt, ist die Ökonomisierung im Gesundheitswesen. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Natürlich dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, wie teuer alles ist, und wir dürfen die beiden Pole Versorgung und Wirtschaftlichkeit nicht gegeneinander ausspielen. Aber Gesundheit der Bevölkerung und dann der WHO-Grundsatz, die bestmögliche Gesundheitsversorgung, die verfügbar ist, die ein Menschenrecht darstellt, ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Das ist nicht etwas, was ich refinanzieren kann. Wenn ich ein betriebswirtschaftliches Modell als das eigentliche Ziel überstülpe, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, wir können uns bestimmte Patienten gar nicht mehr leisten. Und das darf nicht sein. Eigentlich müssten wir uns auf die Seite der Bedürftigsten stellen. Derer, die am schwächsten sind, die meisten Behinderungen haben, die am meisten Hilfe benötigen, da müsste sich eigentlich ein Gesundheitswesen bewähren und damit auch eine Gesellschaft bewähren. Und da sehe ich im Moment eine wirkliche Schieflage, die noch schlimmer wird in der nächsten Zeit. Und unsere jungen Kolleginnen und Kollegen werden in dieses System eingesaugt und sozialisiert, weil sie funktionieren müssen als junge Mediziner auf den Stationen und lernen unter Umständen eine falsche Denke. Das erlebe ich im Moment im ständigen, tagtäglichen Kontakt eigentlich mit den Studierenden bei uns. Letztendlich müssen wir die Aspekte der Ethik, der Versorgung, der Fürsorge für Menschen wieder mehr in den Vordergrund bringen. Und da ergibt sich dann das ganz selbstverständlich, was wir gerade mit psychischer Gesundheit, Mental Health auch genannt haben, bei eben einer besonders starken Risikogruppe.
Was ja mehrfach schon angeklungen ist, ist, dass Sie sich beide auch eine andere politische Debatte über die Herausforderungen für die Weltgesundheit jetzt auch unter anderem im Zusammenhang mit Mobilität. Wir haben ja gemerkt, das ist nur ein Aspekt und da gibt es viele andere. Aber dass Sie sich eine andere politische Diskussion wünschen. Welche Art genau, Herr Ratzum?
Ich glaube, viel an der politischen Diskussion verbleibt, wie eine Soziologin oder Soziologe sagen würde, im nationalstaatlichen Container. Wir denken über Probleme nach innerhalb von Deutschland und gucken nicht über die Grenzen hinaus. Das mag zunächst mal ganz einleuchtend sein und so aussehen, naja, man kriegt die Sache ja hier in den Griff, wenn nur nicht von außen so viele Probleme kämen. Aber das ist, glaube ich, sehr kurz gedacht. Das Beispiel Klimawandel ist eines, was sich nun ganz gewisslich nicht im nationalstaatlichen Container lösen lässt. Und der zweite Punkt ist, was wollen wir eigentlich ethisch? Können wir uns das auf Dauer leisten, zu sagen, wir gucken nur, was uns angeht und was außerhalb des Landes angeht, interessiert uns nicht? Angesichts der daraus resultierenden Probleme ist das eine weitere zu kurz gedachte Herangehensweise.
Die Debatte anders führen, Herr Stich. Zum Abschluss, auch Sie verraten uns noch mal, was Sie sich vor allem wünschen.
Also was ich mir wünsche, auch in Diskussionen wie hier, ist, dass wir wegkommen von dem Gefühl von Angst, Bedrohung. Das ist etwas, was medial oft sehr schnell kommuniziert wird, was auch von bestimmten politischen Richtungen dann benutzt wird, um bestimmte Themen dann zu besetzen. Angst ist ein schlechter Ratgeber, weiß ich, ist eine Bauernweisheit eigentlich, aber im Grunde brauchen wir keine Angst zu haben. Auch müssen wir die Welt nicht schwärzer malen, als sie ist. Wenn wir tatsächlich eine etwas längere Perspektive mal auf die letzten Jahrzehnte legen, wir haben echt viel geschafft. Also wenn wir schauen, dass bei einer ansteigenden Weltbevölkerung Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit zurückgegangen sind, natürlich nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Und jedes sterbende Kind ist eine furchtbare Tragödie. Aber wenn wir die Zahlen anschauen, sehen wir schon einen Trend, dass mehr Menschen aus der tiefen Armut herauskommen in so einen Zwischenstand, wo zumindest das Überleben von sich und der Familie gesichert ist. Das sind Errungenschaften, die in den letzten Jahrzehnten schon der Weltgemeinschaft gelungen sind. Und das kann man auch mal so wahrnehmen. Aber daraus ergeben sich zwei Dinge. Erstens Es ist eine Verpflichtung, diesen Trend fortzusetzen. Und jeder Krieg zum Beispiel führt wieder dazu, dass wir den Schritt zurückgehen. Und zweitens, wenn wir die Lebensbedingungen der Menschen verbessern, dann kommt es auch zu einem Preis. Und dieser Preis heißt, wir brauchen die Ressourcen des Planeten auf. Also müssen wir da neue Wege finden, wie wir es schaffen. Und diese Wege gibt es. Also es ist eigentlich ganz klar, wohin wir uns bewegen müssen. Und das wieder ohne eine Angstdiskussion dabei zu führen oder eine Verbotsdiskussion. Wir müssen diese neuen Wege, um nicht unserer persönlichen Zukunft, sondern der Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder willen, diese neuen Wege gehen.
Ich danke Ihnen beiden fürs Mitdiskutieren hier auf dem Podium. Danke Ihnen allen und kommen Sie gut nach Hause.
Um 9, also bis zum 20.